Und es ist sehr passend in die Situation. Für mich noch ein bisschen ergänzend würde ich sagen, die Wohnung, die wir sehen, bei den Stiftshütten, symbolisiert nicht wirklich den Charakter von Gott. Weil wenn du wissen willst, wie er wirklich wohnt, dann müsstest du in der Offenbarung lesen. Voller Schönheit, Herrlichkeit. Und weißt du, wieso macht Jesus für uns die Wohnung bereit und nicht mir selber im Himmel? Weil er ein Wahnsinnsdesigner ist und aus der Fülle ein Haus macht, wo du einfach da stehst und sagst, wow! Also alle, die mal ein Haus gemacht haben und von seinem eigenen Haus sagen, es ist gelungen, da wäre einfach noch mal 10. Wow! Oder mal 100, danke. Und sind wir ehrlich, die Stiftshütte selber sieht eher bescheiden aus. Sie ist in der Wüste, sie ist zusammenklappbar, man kann sie mitnehmen, besteht eigentlich nur noch aus Tüchern und so Zeugs. Aber eigentlich ist es die Essenz von der eigentlichen Problematik, von der Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Und darum ist eigentlich das Rufen nach Beziehung von Gott immer da gewesen. Und wir haben es auf unserer Seite, so auch die Juden haben es auf ihrer Seite gehabt, ob sie Beziehung wagen wollen oder nicht. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, einmal ist Gott in einem grossen Berg begegnet und hat, ja, es hat getönt. Wir würden dem sagen, es hat dort oben Wolken gehabt wahrscheinlich und es hat richtig heftig donnert und blitzt. Da sind wir uns wahrscheinlich als Schweizer noch eher gewöhnt, aber das Volk Israel ist sich das nicht so gewöhnt gewesen. Und sie haben wirklich, wirklich Furcht bekommen, weil sie gemerkt haben, jetzt kommt Gott uns näher. Und das Donnern, das haben wir auch schon gehabt, wenn die Schallwellen kommen, das kann durch die Magengegend gehen. Sie sind sehr erschrocken und auch furchtsam geworden. Und sie haben dann gemerkt, dass Gott eigentlich mit dem Volk reden will. Und dann haben sie folgendermaßen gemacht. Sie haben gesagt, Mose, du bist unser Freund. Gang du zu Gott rauf und frag schon mal nach, was er will sagen. Und da ist so ein bisschen unsere Mentalität. Wir wollen sehr gerne andere vorschicken, um unsere Probleme zu lösen. Du musst schon mal in deinen Alltag schauen. Du musst schon mal in deine Situationen schauen. Es ist tief im Mensch drin, dass er lieber andere schickt, um seine Probleme zu lösen. In der Stiftshütte aber kommt das zum Tragen, dass jeder für sein eigenes Ding muss anstehen. Heißt, jeder Jude, der hat eine Begegnung mit Gott haben oder Gott sich nähern, hat müssen über seine eigene Sündhaftigkeit nachdenken. Und dann hat er selber müssen entscheiden, wie stehe ich mit Gott? Im Sinn von, halte ich das, was Gott gesagt hat, oder halte ich es nicht? Auch nicht die Frage vom Fühlen oder so, sondern vom Halten. Im Alten Testament ist ganz klar das Halten das Hauptargument gewesen. Und dann hat er müssen entscheiden. Und er gemerkt hat, ich und auch für meine Familie, wir haben Distanz zu dem Gott. Wir leben unser eigenes Leben. Wir denken eigen, wir handeln eigen. Und dann hätte es ein Ochs sein oder eine Kuh. Ein grosses Tier, das sie mitnehmen müssen, um nachher an dem Brandopfer, wo wir anschauen, selber zu schlachten. Ja, man hätte können, wenn man gemerkt hat, nein, ich bin eigentlich gut unterwegs, aber es ist aber nicht wirklich gut, dann ist es eine Ziege gewesen oder ein Schaf gewesen und du bist mit dem Schaf oder mit dieser Ziege durchs ganze dein Volk, wo du gelagert bist, hast du durchlaufen müssen. Und du hast keinen kürzeren Weg können machen, als du hast müssen durchlaufen bis zu dem Eingang. Und alle haben gesehen, was denn du mitnimmst, gell? Ob es ein grosses ist oder ein Dübeli, so ein kleines Ding. Fluder, fluder, fluder. Keine Ahnung, wie die dir gehebt haben. Habe ich ein paar Mal gefragt, wie die Tauben haben können halten, egal. Und dann kommen sie, und dann haben sie müssen ihre eigenen Hände auf das Opfer legen. Und sie haben müssen sagen, ich habe eigentlich jetzt verdient das, was mit dem Lebewesen geschieht. Wer eigentlich für mich denkt. Aber Gott sagt, ich will keinen Mensch töten. Aber der Mensch muss verstehen, es muss gesühnt sein, es muss Blut fließen, es muss das Leben hergegeben werden. Und so wird also, verstehst du, also die Hände auf die Kuh oder auf das Schaf ziehen oder auf die Tauben legen. Und es gibt Beispiele, die geschrieben sind, die herzzerreißend sind. Verstehst du, wenn du wirklich realisierst, dass jetzt das Lebewesen an deiner Stelle steht und du schaust dem in die Augen, sagst du, stirbst jetzt im Fall wegen mir. Du hast nichts falsch gemacht. Und du sühnst jetzt an meiner Stadt. Da hat es herzzerrissende Episoden gegeben zwischen einem Tier und dem beschuldigten Jude, wo unter Tränen manchmal gar nicht richtig fertig gebracht hat, denn das Tier zu töten, nicht weil es für pro Tier ist, sondern weil die Person realisiert, was jetzt eigentlich geschieht. An meiner Stelle stirbst du jetzt. Auf der Bibelschule hatte ich so ein Aha-Erlebnis, wo es um Jesus gegangen ist. Er war im Tempel. Er läuft zum Tempel an und dann sieht er all die Tische der Händler. Und an diesen Tischen sind übrigens nicht ein Basar, wo irgendwelche Kleider und so, sondern man hat eigentlich ganz feine Opfertiere, also Schäfe, Kühe hatten es hier nicht so nahe dran gehabt, aber Schäfe, Ziegen und Tauben hatten es dort gehabt. Und sie haben es ganz nahe am Eingangstor vom Tempel verkauft. Gehandelt. Weißt, viele von uns, wenn man das so lesen, denken, Jesus ist verrückt worden, weil die gehandelt haben im Haus von Gott und so. Ganz viele messianische Juden und auch die Juden selber sind sich an sich einig. Was Jesus aufgeregt hat, ist, dass man das nicht mehr gemacht hat, was Gott an Mose und in dieser Stiftshütte gesetzt hat. Nämlich, du bekennst, dass du ein Sünder bist. Ja, du musst durch deine Familie, durch deine Verwandtschaft, durch deinen Stamm laufen. Und du bekennst dich schuldig und du bekennst, dass an deiner Stelle jetzt dieses Tier muss sterben. Und die Juden sind schon immer schlitzohrig bis zum heutigen Tag. Und das ist auch der Grund, warum sie manchmal so für viele, auch für viele Völker, unlebenswürdig erscheinen. Die Art und Weise, die Schlitzohrigkeit ist etwas, was sehr ausgrenzend und abgrenzend ist. Und jetzt ist es Jesus, der merkt, dass die Schlitzohrigkeit, dass man es einfach möglichst schnell hinmacht. Man einfach will den Sinn verändern. Man will das, was es im Mensch muss und soll auslösen, will man abkürzen. Und er wirft es um. Und das Betthaus ist eben ein Haus, und das wird das zweite sein vom Räucheropferaltar, wir werden die zwei anschauen, wo eben beides soll geschehen. Und das eine geschieht nicht ohne das andere. Du kannst nicht einfach nur anbeten und Gott ehren, wenn nicht die Erkenntnis da ist über Trennung, über deine eigene Schuld und über Vergebung, wo soll geschehen. Etwa so hat das ausgesehen. Es ist kein schönes Foto. Es ist ja auch nicht ein reales Foto, aber in etwa so muss man sich das vorstellen. Und, die Idee, dass Gott dort hinten wohnt im Heiligtum, ist etwas, was spürbar und sichtbar war für alle. Und wenn du schaust, wie sie lagert, dann die Stiftshütte ist eben nicht quadratisch, aber man hat es jetzt einfach so gemacht. So sind die verschiedenen Stämme, die 12 Stämme, um das Lager herum gewesen, aufteilt, so in Segmente. Der Dan, Naphtali, Aser oben im Norden, dann im Westen Manasse, Ephraim, Benjamin, unten im Süden der Simon, Ruben und Gad als Stamm. Und rechts im Osten, wo der Eingang auch ist, ist Juda gsi, Issachar und Sebulon. Und da haben wir noch eine Anzahl Leute plus minus beschrieben, sind in etwa über 500.000, 600.000 insgesamt gsi an Menschen. Und da hat man müssen durchlaufen. Da hat man müssen vorbeigehen. Und du hast nur einen Eingang gehabt. Und der eine Eingang hat auch die drei wesentlichen Farben gehabt. Wer weiß es? Von welcher Farbe reden wir? Bitte? Rot, Blau und Gold. Ich weiß, warum ich dich geraten habe. Ach, steht es, oder was? Ach so. und noch Weiss. Und das Weisse ist das, was aussen rumgeht. Das Weisse symbolisiert eigentlich die Abgrenzung. Die Heiligkeit von Gott grenzt sich ab. Das ist auch etwas, was wir heute nicht mehr hören wollen. Und wir es auch schwer verträgen, weil es gegen unser Innere, es muss doch gut sein, irgendwie kommt schon gut, Mentalität ist. Nein, Gott hat eine klare und eine weise, heilige Trennung gemacht zwischen dem sündigen Volk und dem Ort, wo er ist und wohnt. Oder wir müssen eigentlich sagen, der Ort, wo man Gott in Begegnung kann kommen. Wir haben das hier Blau, Purpur und Scharlach. Excuse, nicht Gold. Gold ist es gibt Gold, Silber und Erz, wo verbaut worden ist. Erz ist Kupfer. Kupfer hat man gebraucht für den Teil, den wir jetzt anschauen, nämlich den Opferaltar. Der ist aus Akazienholz und aus Kupfer, wo übrigens am meisten Hitze vertreibt. Darum hat man dort auch Kupfer genommen. Aber auch, es ist die drittwertvollste Metallstoff, den man kennt hat. Silber ist in der Mitte und Gold ist dann im Allerheiligsten drin. Und die Bedeutung ist blau, Jesus als der Sohn von Gott, also der Messias, der Retter, Rettung. Purpur ist Jesus als der König, als Symbol, ersichtlich im Alten Testament, an dieser an dem Eingangstor, du hast gewusst, die Farben haben eine Bedeutung und das Neue Testament löst ja immer auf, was das Alte Testament sagt. Darum, es ist strengstens verboten, das Alte Testament zu lesen und nur mit der eigenen Idee und Fantasie. Du musst es immer entwerfen an der Aussage und am Bezug vom Neuen Testament. Und Jesus, der Retter, als Scharlach, das ist das Blut, das symbolisiert wird. Und eben das Weiße von der Heiligkeit und auch von der Wiederversöhnung von Gott, wo möglich ist. Viele wissen, früher hat man getauft, nur mit weißen Mänteln. Gell? Darf ich mal noch fragen, wer ist mit einem weißen Mantel getauft worden? Haben du? Ja, schau mal, heben mal recht. Es sind doch noch relativ viele, obwohl man heute geht man mit den Alltagskleidern, oder? Aber ich bin ja noch mit dem, ich habe immer gesagt, ich bin mit dem Bademantel jetzt eben nach Kappel in das Bettchen runtergestiegen. Und ich weiß noch, wie, wenn es heute ist, wenn der mal voll war, hey, der ist so schwer gewesen. Und das Schlimme war, bei meinem Mantel, der hat so geklebt, ich habe ihn allein nicht mehr abgebracht. Ich musste ihn also neben von der anderen Kabine müssen bitten, dass er mir die irgendwie abzieht. Egal. Die äußere Umrandung hat 60 Säulen gehabt, Akazienholz, Füße aus Bronze und Köpfe aus Silber. Wieder die Verbindung, ist alles symbolisch. Übrigens, Gott redet in Bilder. Und Gott nimmt Bilder auch für die Ewigkeit und für das höchst Moderne, wo nach unserem modernen Glauben kommt. Um das können zu zeigen, nimmt er immer Bilder, wo wir verstehen, wo wir kennen. Also versuche mal einem Juden, der dort mal gelebt hat, in dieser Zeit, zu erklären, wie ein Flugzeug funktioniert. Heute eine schlechte Idee, der macht immer nur so. Aber nimm einen Vogel. Dann sagst du, okay, ich zeichne einen Vogel und dann zeichnest du noch eine Leiter an. Und dann sagst du, ja, und da gehen dann Menschen, laufen die Leitern auf und steigen in den Vogel ein. Und dann sagst du, Feuer kennen sie ja auch. Dann sagst du, und dann brennt hinten dran beim Schwanz, kommt Feuer raus wie verrückt. Und dann fliegt er. So irgendwie, oder? Also du kannst das besser vielleicht. Aber merkst du, wie schwierig das ist, jemandem, der keinen Bezug hat und keine Erfahrung hat, etwas, was völlig anders modern ist oder andersartig ist, das zu erklären. Jesus, das Kreuz von Golgatha, der Messias, der kommt und Erlösung bringt, ist ganz schwierig für Gott gewesen, das zu erklären. Und an dem Altar versucht er zu erklären, um was es geht. Übrigens hat der Altar müssen erhöht sein und hat eine Rampe gebraucht. Und wenn du dich fragst, why, den kannst du ja auch einfach abstellen und viele auch heutige moderne Nachbildungen machen den Dune. Aber wenn du liest, es hätte müssen einen Sandhügel an oder ein Hügel gemacht werden und der Altar draufstehen. Und was denkst du, was ist Symbolik? Bitte? Jesus ist erhöht vom Kreuz und dann ist er auf dem Hügel Golgatha gesehen. Du siehst am Opferaltar Golgatha. Symbolisch dargestellt. Jetzt halt kein richtiger Hügel, sondern einfach zusammengewürfelt. Und du erkennst, er wird erhöht, auf dem Hügel wird die Versöhnung stattfinden. Die Zeugen der Gläubigen, das sind die Pfosten eigentlich gemeint, die da zum Träger kommen. Hebräer 8. Übrigens, das ganze Hebräer-Kapitel ist ein sehr gutes Kapitel, um die Stiftshütte zu verstehen und auch wird dort reflektiert. Doch die verrichten ihren Gottesdienst nur im Bereich des Abbilds, ja, des Schattens der eigentlichen Dinge, die in der Himmelswirklichkeit zu finden sind. So hat es Mose damals als Anweisung gehört, als er im Begriff war, das Zelt der Gottesbegegnung zu errichten. Da sagte Gott zu ihm: Achte darauf, dass du alles genau gemäß dem Vorbild machst, das dir dort oben auf dem Berg gezeigt wurde. Es war wichtig, auch wenn der Mose vielleicht denkt hat, ja komm, das machen wir einfacher, das macht jetzt wirklich keinen Sinn, muss denn das sein? Jawohl, es muss sein, weil alles in dieser Stiftshütte hat seine Bedeutung. Die Erhöhung als Zeichen von dem Messias, wo nicht im Graben, nicht in einem Tal, nicht in Jericho, nicht irgendwo auf seiner Reise ermordet worden ist, sondern nach der Gerichtsverhandlung ufe auf den Berg. Es gibt eigentlich dort keinen wichtigeren und höheren Berg. Es ist Golgatha. Das war die Substanz von der Opferhandlung gewesen. Und klar, aus heutiger Sicht, wo man ja immer weniger Fleisch isst und das Tier einen viel grösseren lebenswerten Platz bekommen hat, ist das fast undenkbar, schon fast bestialisch. Denke, ein Tierliebhaber hat es ganz schwierig, mit dem umzugehen, Opferdienst, zu verstehen. Jetzt geht es eben Gott nicht um die Moral, die wir empfinden, sondern Gott geht es um eine Vermittlung, eine Botschaft zu vermitteln. Sünd geht nicht einfach weg. Gott vermittelt, Sünd braucht Sühne. Und für Sühne muss immer Blut fließen. Es muss immer Leben hergegeben werden, um Sühnung zu vollziehen. Jetzt schaffen wir Menschen ganz viele andere Möglichkeiten. Wir sind sehr kreativ. Übrigens, ums Volk Israel hat es ganz viel Ritual gehabt. Götzendienste in jeglicher Art und Weise und Form. Wie man Götter besänftigt. Gott ist es überhaupt nie darum gegangen, dass mit dem Opferdienst er muss besänftigt werden. Es geht absolut nie darum, dass Gott etwas braucht. Gott braucht nie nichts. Der Opferdienst, den wir hier haben in der Stiftshütte, hat einzig und allein die Wirkung und den Charakter, einen Mensch dir und mir zu vermitteln. Deine Sündlast ist gross. Und da ist immer noch, auch wenn du reinkommst in die Türe, wo es auch heisst, du musst dich im Fall vorher waschen, du kannst nicht einfach kommen, du sollst auch nicht mit einem Tier kommen, wo jetzt gerade in der Kacke drin gelegen ist, sondern du hast das Tier gewaschen und gereinigt und du bist vorbereitet in die Nähe, in den Vorhof von der Begegnung kommen. Wahrscheinlich würde es auch Sinn machen für den Sonntag, wenn wir uns zusammenkommen. Ich habe einen riesen Vorteil, dass ich mir einfach den Samstag Nachmittag bis Abend, bis Sonntagmorgen einfach Zeit habe mit Gott. Das ist ein riesen Vorteil. Und ich geniesse ihn, ganz ehrlich gesagt. Aber es würde eigentlich Sinn machen, wenn man nicht einfach in den Gottesdienst rauskommt, wenn man so zum Bett rausgeht und dann einfach so sich in die Kirche schleppt, warte, bis die Predigt vorbei ist und dann den Gemeinskaffee geniesst. Die Idee von Gott ist, komm du Jude, komm du Sünder, erkenn. Begegnung mit mir braucht Vorbereitung. Und so sind sie gereinigt und geheiligt, sichtbar gewaschen, in den Vorhof hineingekommen, durch die Tür. Und die Tür, das Tor, wo symbolisiert der Christus Jesus. Und darum hat Jesus selber Bezug genommen. Und er kommt nicht einfach auf die Idee, sich selber als Tür zu bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du eines Morgens aufgewacht bist und je gesagt hast, ach komm, heute bin ich eine Tür. Nein, nein. Jesus hat genau gewusst, was seine Berufung ist und nimmt Bezug auf die Stiftshütte, auf die Tür, das Tor. Und er sagt, hört, ich bin's. Und er sagt, niemand kommt zum Vater, einfach niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das niemand ist wirklich als niemand gemeint. Natürlich gibt es immer ideologische und auch theologische unterschiedliche Ansichten und Verständnisse. Aber das Wort Gottes redet auch gerade in diesem Kapitel 8 davon, dass eben der Christus, der noch gestorben ist, ins Totenreich gegangen ist und er hat geheroldet, er hat predigt. All denen, die zu Noah-Zeiten waren, all denen, die verstorben sind. Und er hat sich als Messias und als Retter vorgestellt und hat Möglichkeit geschaffen, dass sie die Tür, die in der Stiftshütte sichtbar aufgebaut ist, für sie, wie für uns heute auch, einzig und allein der Weg ist, zum Zugang zu finden für Sündenvergebung. Kein Mensch, der je gelebt hat, wird ohne Jesus gerettet werden. Und die Bibel sagt, er sichert sich einmal ab und sagt, wenn es denn so wäre, dass du nichts hörst von Christus, hat eben der Christus als Schöpfer dir ein Gewissen gegeben. Und du wirst gemessen an dem Gewissen, wo auf den Christus hinweist. Du kommst an Jesus nicht dran vorbei. Weil er auch dir das Leben und das Gewissen gegeben hat. Er ist Tür. So sind die Viecher dahergekommen mit den Schuldigen. Und es hat die Übertragung stattgefunden. Und die Priester haben die Opferdienste gemacht. Weißt du, dass das ein 24-Stunden-Betrieb war? Es ist nie ausgegangen, das Feuer. Und ja, es hat ganz verschiedene Arten von Opferdiensten stattgefunden an dem Ort. Die einen Opfer sind klar gewesen, nur für Gott. Nur für Gott. Und darum hat auch alles, was auf dem Opferaltar war, müssen verbrennt werden. Das war auch ein starkes Zeichen von dieser starken Sündhaftigkeit, wo es um Versöhnung mit Gott geht. Das heisst, ein Jude hat ein Stück weit müssen entscheiden, geht es wirklich um Intimität mit Gott? Das zweite Opfer war ein Opfer, wo ein Teil verbrennt worden ist, damit die Versöhnung mit Gott sichtbar kann werden. Es ist ja nicht, dass sie geschieht, es geschieht eben immer durch Jesus, sondern sie wird sichtbar in dem Bild. Und das Bild ist relevant für die Juden dort mal gewesen. Und einen Teil hat man verbrennt und einen Teil hat man wie Gott lädt. Und dann hat man das Gottlet genommen und man hat vor allem den Priester und den Juden, den Judäer, hat man dann, die an dem Dienst geschaffen haben, die haben können essen davon. Und der dritte Teil, das ist eine Art des Gemeinschaftsopfer gewesen, wo auch ein Teil für Versöhnung war mit Gott, ein Teil haben Priester bekommen und ein Teil hat das Volk bekommen. Ja, an dem Ort von dem Altar in der Stiftshütte hat es auch Volksfest gegeben. Da ist nicht nur klein irgendwie etwas gewesen, sondern dort hat echte, auch freudige Gemeinschaft zwischen Gott und diesen Leuten gegeben. Teilweise sogar außerhalb von dem Zelt von der Begegnung. Ich hätte gerne eine Digitalkamera dort gehabt, um mal die dritte Form vom Opfer zu entdecken. Das Hebopfer meinte ich, ist Sühneopfer. Das ist die dritte Form. Die Sühneopfer wurde ebenfalls ein Teil des Fleisches auf dem Altar verbrannt, während der andere Teil von den Priestern gegessen. Dieses Opfer wurde in der Regel als Buße für Sünden dargebracht und sollte sowohl das Volk als auch die Priester mit Gott versöhnen. Über den Eintritt haben wir geredet, da hat es ein Ritual gegeben. Und im 1. Johannes 1,7 steht, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist das neutestamentliche Auslegungsmodell von dem Opferaltar. Es geht darum, Gemeinschaft zu haben. Untereinander und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, es reinigt uns von jeder Art von Schuld. Ab dem Zeitpunkt von Golgatha hat es den Opferdienst nicht mehr gebraucht. Das Bild hat gekehrt. Das Bild hat sich geändert. Und darum ist die Stiftshütte auch für uns eine Verständnisgeschichte, zu verstehen, wie Gott mit Menschen und seinem Heil umgegangen ist, wenn er uns die Bilder gereicht hat. Wir feiern aber Ostern und schauen aufs Kreuz. Nein, es ist nicht weniger blutrünstig, denn es ist Blut geflossen von Gott selber, wo Mensch geworden ist, als zweiter Adam geboren. Ohne Sünde, ohne Fehl. Wirklich ein Lamm, wo Gott auch den Christus in der Offenbarung so darstellt, in dem Bild vom Lamm geschlachtet. Und zwar nicht einer für dich und einer für dich, sondern einer für allemal. Gefahr für dich und für mich ist, dass wir denken, ja, ist ja jetzt erledigt. Ist ja jetzt geklärt. Ich muss mich nicht mehr darum beschäftigen. Weißt du, warum wir Abendmahl feiern? Eigentlich viel zu wenig. In den ersten Kirchen und Gemeinden haben, wenn immer sie sich getroffen haben, stell dir vor, wenn immer sie sich getroffen haben, haben sie ja immer gegessen miteinander. Das war klar. Weil Essen gehört zu gesellschaftlichem Umgang. Und innerhalb von dem Essen hat es ein Moment gestoppt und dann haben die Kinder Gottes, Christen, haben dann das Abendmahl gefeiert. Immer, jeden Tag. Jeden Tag. Hey, jeden Tag. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Tag. Jeden Samstag, Sonntag. Jeden Tag. Warum? Nicht, weil es dort einfach eben näher und noch frisch war, sondern weil die Bedeutung unheimliche Brisanz hat. Und nicht nur die Bedeutung, sondern der Vorgang von der Versöhnung Und der Vorgang von der Entsühnung, der Vorgang von der Vergebung, ist etwas, was der Mensch immer und immer wieder braucht und sich vergegenwärtigt, dass es nicht durch dich geschieht. Nicht durch dich. Nicht durch dein Werk, nicht durch dein Verhalten. Und ich gehe heute so weit, dass ich sage, selbst wenn du das Abendmahl nimmst und das Brot isst und den Traubensaft hinterher schüttest. Weil letztens waren wir in einer Kirche, wo es so ein Joghurtbecherli, Rahmbecherli gegeben hat. Da habe ich also auch gedacht, also das Brot, Pappe, Babadex. Du kannst auch Holz essen. Und beim Traubensaft, ich bin nicht sicher, ob unten noch etwas angekommen ist, ob es nicht verdunstet ist unterwegs. Es hat einfach wirklich nicht viel gehabt. So, der Körper hat nicht viel gespürt von dieser Botschaft, sage ich so. Nein, du kannst nichts machen. Nicht, du kannst vielleicht zum Abendmahl nehmen und gleichzeitig aber Versöhnung nicht erleben. Weil die Handlung macht uns nicht sühnefrei. Im Alten Testament schon. Dort hast du knurrend und zögert und hast sogar grimmig, dass dich der Gaul etwas kostet oder die Kuh. Oder dass du hast können sogar ein Stückchen grimmig kommen. Im Alten Testament war die Handlung wichtig. Im Neuen Testament ist Gesinnung. Macht den Unterschied. Und darum ist auch eine Taufe, wenn du dich taufen lässt, verstehst du, du wirst einfach nass. Aber ob du in dieser Taufe die tiefe Bedeutung von der Wiedergeburt, von der Erneuerung, wo übrigens auch in dem Opferdienst drin ist, weil das sind die Folgen dessen. Was sind die Segenswirkungen von diesem Opfer? Und was ist die Aussage von Abendmahl? Erlösung und losgekauft. Nicht du, dich selber. Sondern der Christus hat freiwillig und kostenfrei sein Leben für dich gegeben. Du bist erlöst von aller Schuld und von jeder Form von Anklage. Und das ist das, was die ersten Christen ständig gefeiert haben und immer wieder in die Mitte gekommen sind, immer wieder in die Ausgangslage gekommen sind. Nicht, weil ich gut bin und nicht, weil ich fehlerfrei bin, sondern weil der Christus in meiner Mitte ist, bin ich sündenfrei. Und die Seele hat können die Entlastung, das Loskauf können erleben. Das ist grossartig. Das geschieht nicht nur bei der ersten Bekehrung. Dort geschieht es in der Lebenslüge von deinem Leben, wird eine Transformation passieren. Und jawohl, dort wirst du ein Kind von Gott und du hast Erbanrecht und du hast eine neue Familie und du hast eine neue Identität. Du bist nicht mehr von dieser Welt und das macht dich auch ganz schwierig für dich selber und für die Welt. Aber die Loskaufung und weil wir auf dieser Erde noch laufend sind und ganz viel zu tun haben und die Sünde immer noch um uns schleicht und wir immer noch versagen in allerlei Handlung, Rede, was immer du, nimm etwas in deiner Familie, es wird geschehen und du wirst sündhaft. Selbst wenn du nicht sündigen willst, selbst wenn du manchmal in guter Absicht Dinge machst, kann sein, dass Sünde kommt, weil du es nicht richtig gemacht hast. Erlösung, Loskauf. Vergebung, befreit von Schuld. Denn nicht nur das, sondern du kommst eine Rechtfertigung über, die du dir nicht selber ausstellst. Kennst du das, wenn einer sich rausschnurrt? Du wirst dich nie selber können in eine Rechtfertigung setzen. Gott ist deine Rechtfertigung. und dort auch als Kind Gottes die richtige Linie zu finden. Wo der Paulus sagt im Römerbrief, jetzt sind wir heil, gesund, befreit, jetzt sind wir weiss, wie die Pfosten, wie die Abgrenzung, euer Leben ist super. Und da haben die Juden gesagt, ja gut, wenn ich jetzt super bin, kann ich mich eigentlich wieder leben, wenn ich will. Und ich kann mich ja dreckig machen, weil ich habe ja wieder Versöhnung bekommen. Und das Spiel, wo typisch Jude, typisch Mensch, typisch Schweiz, typisch du, mit Gott will spielen, sagt Gott nein. Lass das. Das ist nicht die Idee von dieser Stiftshütte, von dieser Versöhnung. Die Idee ist, dass die Vergebung kommt und du in eine Begegnung mit ihm kannst weiterlaufen. Wir werden das hören, die nächsten Sündigen. Und es gibt einen zweiten Altar, den wir haben. Das ist der Räucheraltar. Der ist ein Stück im Heiligtum. Wir haben also zwei Altäre. Einmal für Fleisch und Sünd und Vergebung. Und da werden, ich habe das auch nicht so gewusst, vor allem Harz verbrennt. Blüten, Gewächs, alles Wohlriechende, alles Gutschmeckende. In einer katholischen Kirche, wo es Weihrauch hatten, wo es mir fast schlecht geworden ist, weil es einfach echt übel war, bin ich noch nicht zum Sieger gegangen und habe gesagt, ich könnte nicht ein besseres Kraut nehmen. Ich glaube wirklich, dass in dem Raum innen wohlriechende Harzsubstanzen gewesen sind. Ich habe übrigens noch ein bisschen nachgeschaut. Es hat etwa vier verschiedene Harz und allerlei Blüten und Blätter. So sehen die aus. Ich frage mich dann manchmal, wie haben die das in der Wüste mitgenommen? Wie lange hat es gegeben? Das ist einfach schon speziell. Und dort ist der Wohlgeruch, verstehst du, beim Blut, wenn du so viel Blut ausleerst, das hast du auch teilweise als Bronzeding anschmettern, das brutzelt dann. Ich weiß nicht, ganz ehrlich gesagt, Blut schmeckt nicht so fein, oder? Verbrennt das Blut auch nicht wirklich. Sind wir ehrlich? Oder? Hast du schon mal erlebt? Gut, die Blutwurst essen, viel Spaß. Auch Blut, wo gesprengt worden ist, nicht zum Verbrennen, wenn es von der Sonne, es schmeckt nicht fein. So ist der Opferaltar vorne, geht es nicht um Geschmack. Es geht auch nicht so sehr um Hygiene. Es geht um Versöhnung. Es geht um eine blutige Geschichte, wo in Christus Jesus die Lösung hat. Und im Heiligtum geht es um Räucheraltar, dort geht es um Wohlgeruch. Denn wenn du versöhnt bist, wenn Sünde befreit, wenn die Kuh gestorben ist für dich, wenn der Christus an deiner Stelle gestorben ist, dann kannst du anstehen und du kannst deine Hände emporhalten. Und du kannst beten und Lob singen und ehren. Das ist wie ein Harz, wo auf dem Altar geräuchert wird. So heißt einmal im Neuen Testament, unser Gebet sind wie wohlriechender Rauch, wo in den Himmel steigt. Weißt du, dass du als Kind von Gott wohlriechende Gebet kannst machen? Dazu ist es nicht zwingend nötig, dass wir uns in allen Teilen wohlfühlen. Und manche Christen sagen, ich muss mich danach fühlen, um anzubeten. Ich glaube, das ist eine Frage von der Haltung und von der Stellung, wo du, wenn du weißt, wer du bist, kannst einnehmen. Da geht es nicht darum, sich selber etwas vorzumachen oder eine Täuschung zu machen gegenüber einem Umfeld. Sondern es geht darum, die Versöhnung verstanden zu haben und die Anbetung zu schaffen, wo Gott gehört. Denn Gott will Beziehung. Und Beziehung ist dort, wo Menschen sündfrei erlöst, ihn ehret. Nicht aus Zwang. Nicht weil sie mühen. Nicht aus einem Ritual. Sondern fast so ein bisschen wie dem Altar. Es köchelt und es sagt Gott Ehre und Dank. Lasst uns aufstehen miteinander. In dieser Zeit wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, wenn du das von der Stiftshütte für dein Leben gemacht hast. So eine Freude war, als Wilhelm Bund da war, haben doch einige eine klare Stiftshüttenentscheidung gemacht. Er ist mein Retter. Meine Sünde bringe ich jetzt ihm. Vergib du mir. Lass mich Kind von Gott werden. Eine Riesenfreude. Wer immer das persönlich erlebt hat, und das kannst nur du beurteilen. Darum dürfen wir auch als Kirche nicht beurteilen, wer das Abendmahl nehmen soll oder nicht. Wir können es nicht. Ihr beurteilt es. Und die Bibel sagt, wenn du das nicht gemacht hast, wenn der Opfer, der Brandopferaltar, wenn das nicht dein persönliches Erlebnis geworden ist, dann please, hock, bleib, wo du bist. Lass das Brötchen sein und lass den Traubensaft sein. Wenn du Durst hast und Hunger hast, es gibt Gemeinschaft. Und dann kannst du dich wirklich vollstopfen. Please, lass das sein. Denn Gott sagt, das Ding ist heilig. Jetzt kann man sagen, nicht in der Substanz, sondern in der Bedeutung. Darum sagt Gott, habt Respekt vor dem Abendmahl. Habt Respekt vor der Botschaft, die ich euch gegeben habe, wo im Brandopferaltar angefangen bei den Juden vor vielen Jahrtausenden angefangen hat, bis zu Golgatha und jetzt bis zum heutigen modernen Dasein, wo wir als Kirche, als Freikirche in dieser Form und Art zusammenkommen und feiern die Vergebung von Jesus an deiner Stelle. Komm und nimm. Ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst, ist nicht entscheidend. Feier du deinen Jesus, der dir deine Sünden vergeben. Das ist ein Teil von der Verkündigung, wo du auch dir selber sagst, ich bin erlöst. Ich bin nicht sündlos. Wir sind keiner nicht sündlos. Aber ich bin erlöst. Und dann nimm sie der Überzeugung von dem Opferwerk Christi und ess das Brot. Echt, sie haben aber recht gutes Brot bereit. Und nimm den Traubensaft. Ich schaue immer, dass es nicht kleine Becherli sind. Der Körper soll spüren, der Körper soll es mitbekommen. Mit dem, was er mitbekommt, soll eben auch ihre geistliche Botschaft sein. Du bist frei. Du bist losgelöst von jeder Form von Sünde. Du bist frei, Gott zu ehren. Du bist frei, die Begegnung mit ihm. Du bist frei, aber wieder selber zu entscheiden. Und weil du das bist, aus Liebe zu Gott, haltest du dich fern von allem, was ihn nicht meint. So aber mal erinnert uns daran, auch Rechenschaft abzulegen. Gott gewollt zu leben. Darum lassen wir auch unsere Entscheidungen und unsere Wege immer wieder prüfen. Vor Gott. Die Wichtigkeit wie beim Brandopfer, dass man auch ein Fest daraus machen kann. Es ist nicht einfach nur Tod. Es ist einfach nicht nur Leid. Jawohl, es ist Leid und Tod. Aber es ist eben auch Freude. So, wenn du möchtest und du das spürst, komm auch aus Freude. Vielleicht die einen kommen traurig, weil sie es einfach so innerlich empfinden. Und andere kommen aus Freude. Beides hat seinen Platz und seinen Ruhm. So danke ich dir, Vater, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Und wir nehmen den das Brot als Symbol von dem zerbrochenen Leib von Christus am Kreuz an meiner Stelle, an unserer Stelle. Und wir nehmen den Becher, weil wir wissen, da ist das lebendige Leben von einem gerechten, heiligen Gott, der Mensch geworden ist, geflossen für mich. Und ich nehme es zu mir. Es gehört zu meinem Leben. Und ich vereine mich mit dieser Botschaft. Denn ich will immer mehr Begegnung mit dir. Amen. Macht euch auf. Könnt euch nicht zurückhalten. Ihr könnt gerade loslegen. Und freut euch am Worship. Erhebt Jesus. Wenn jemand klatschen will, wenn jemand jubeln will, halt nicht zurück.